Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurskritik. Ich bin Susi und laufe mir heute mit Sven und Asfaha die Füße blutig.
Und ich bin Asfa und bei mir ist nicht nur der Weg lang, sondern auch der Name.
Okay, das kam unerwartet.
I didn't see that coming.
Und, ja, wie gesagt, ich bin Sven, ich bin auch mit am Start. Und ich muss sagen, ich verstehe das ganze Gerede nicht über hier Todesmarsch. Das war früher mein Schulweg.
Oh.
Ja, die alte weiße Mannkarte ausspielen hier. Alles besser früher.
Genau. Ja, genau. Oh Gott, ey.
Das hat ja schon mal okay, gut angefangen.
Das hat gut angefangen, ja. Ah, ich bin ganz rot im Gesicht vom Lachen. Huch, okay, gut. Ja, super. Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch geplant. Zwar eine Kurskritik, aber einen Spezial. Und zwar haben wir alle drei The Long Walk gesehen und haben gedacht, wir machen eine Kurskritik-Spezialfolge draus, weil wir im Bereich Stephen King, also zumindest was die Bücher betrifft, nicht so versiert sind. Daher wagen wir uns mal lieber an eine Faktencheck-Folge nicht ran. Deswegen ist es nur eine Kurskritik geworden, aber Sven hat auf jeden Fall die wichtigen Fakten für euch mitgebracht.
Das war er auch. Der hat auch.
Das war er auch, stimmt. Ihr habt die beiden wichtigen Fakten mitgebracht und auch einen Vergleich zum Buch.
Also. Fakten hat, glaube ich, eher Sven. Ich habe die Vergleiche zum Buch.
Fakten, 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 genau.
Aswar ist halt einfach für die Fehlinformation heute da.
Genau. Exakt, nimmt nichts, was ich sage, ernst. Jemals. No. Checkt alles dreimal. Quelle, vertrau mir, Bro.
Na, genau. So, dann. Wer will denn von euch anfangen? So, wer macht von uns die Inhaltsangabe? Wir sind super unstrukturiert heute.
Einer von euch. Wie gesagt, weil ich kann schon mal vorwegnehmen, bevor wir zum Fazit kommen. Ich glaube, ich finde von uns allen dreien den am wenigsten geil.
Okay, soll ich dann ganz kurz zusammenfassen, um was es geht?
Ja, so wie du uns vorhin erklärt hast, um was es geht.
Du machst das.
Wir befinden uns in einer dystopischen Welt, bei der wir nicht wissen, ob es in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist. Technisch sind einige Dinge irgendwie eher aus unserer Zeit, aber wenn man sich die ganzen Autos und so die Umgebung anguckt, sind wir irgendwie eher so in den 50er, 60er Jahren verankert.
Ja.
Und weil irgendwelche Unruhen oder das Land ist auf jeden Fall nicht mehr stabil und man möchte sozusagen, um die Motivation des ganzen Landes zu pushen, warum auch immer, ich habe noch die ganze Kombination, also ich habe das nicht ganz verstanden, warum das die Motivation des Landes pusht, indem man sich 50 junge Männer schnappt, die sich darauf bewerben, also so mit diesem Squid Game Gedanken dahinter, die zu einem Todesmarsch.
Ich habe was anderes verstanden, Squid Game. Entschuldigung,
weiter geht's. Genau. Ja, das ist Teil 2.
Ja, genau. Oh Gott.
Und ja, darauf kann man sich bewerben und 50 junge Männer werden angeworben und es ist das Ziel, so lange zu laufen auf, warte mal, ich habe das sogar aufgeschrieben, 3 Meilen pro Stunde, umgerechnet 4,8 Kilometer pro Stunde, weil die Amis einfach kein metrisches System haben, wer soll sich das merken. Wenn sie unter diese Geschwindigkeit gehen, werden sie 3-mal verwarnt. Beim dritten Mal wird ihnen einfach direkt kompromisslos in den Kopf geschossen oder auf andere miese Arten. Aber meistens ist es direkt die Kugel in den Kopf.
Und sie dürfen auch nicht vom Weg abgehen. Das ist dann ohne Vorwarnung auch gleich. Bum, bum.
Exakt, das wird dann landesweit ausgestrahlt. Man sieht das in den Panzern, die quasi in Schrittgeschwindigkeit um sie rumfahren und sie ständig beobachten, dass da eben auch noch Kameras drin sind. Und ja, es geht darum, 50 junge Männer laufen los, bis nur noch der Letzte dasteht. Weil es gibt kein Ziel. Es gibt wirklich nur noch, wer ist der Schwächste, beziehungsweise wer ist der Stärkste und kann alle anderen ausspielen. Das ist so eine Art Battle Royale im Schrittmodus.
Und natürlich gibt es einen besonderen Preis.
Ach stimmt, genau. Man kann sich was ganz Besonderes wünschen. Also irgendwas, was man sich wünschen will, kriegt man. Egal was.
Und viel, viel Geld.
Ist das in Kombination?
Ja,
das war
beides.
Mir nämlich nicht ganz klar.
Du kriegst beides, du kriegst ganz, ganz viel Geld. Und halt hast einen Wunsch frei. Und ich glaube, auch im Film haben sie es auch gesagt, jetzt sind halt 50, weil 50 Bundesstaaten, ne? Und dadurch haben wir das im Film auf 50 gemacht, dass jeder Bundesstaat wohl irgendwie einen hat, der da hinkommt.
Ey, krass, dann
da wird ja auch immer Homeboy irgendwie genannt manchmal. Oder,
Ich glaube, mein Wunsch wäre einfach gewesen, am Schluss das Geld, was ich bekomme, jeden Monat ausgezahlt zu kriegen, bis zum Ende meines Lebens.
Ja. Das die haben, ich glaube, die haben Ressourcenknappheit. Darum machen die das, glaube ich, das ganze Ding. Und das ist dann, um die Bevölkerung anzuspornen, wenn du Willenskraft hast und durchhältst, dann kannst du was erreichen. Und als junger...
Kannst dich aus, ne? da rausarbeiten, wie man das früher so gemacht hat, um ein Wirtschaftswunder anzukurbeln. Ja, so, der Film ist ja auch...
So eine richtig männliche Gedankenweise, du musst jetzt was schaffen, Junge. Dann kriegst du was, dann bist du was. So.
Im Schwabenland wird das nicht funktionieren, das ganze System.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, und wir haben es auch schon gesagt, ist natürlich eine Verfilmung von einem Roman von Stephen King. So, und wer hat von euch jetzt den Vergleich mitgebracht?
Ja, nicht so schnell,
junge Frau. Wir beide.
Frau. Ja, nicht so schnell, junge Frau.
Immer noch ihr beide.
Nicht so schnell. Lass uns einmal hier Regie, Francis Lawrence. Ich bin ehrlich, ich habe von dem vorher noch gar nichts gesehen.
Hat er nicht einen Hunger Games Film gemacht?
Das kann sein, dann habe ich was von ihm gesehen.
Ja, wow, was hat er sich gedacht von wegen, ey, ich mache jetzt was ganz anderes. Jugendliche, die bei einem Todesspiel mitmachen, wo nur einer überleben kann.
der hat auf jeden Fall einen komischen Kink unlocked, der Typ. Also das ist, und der Film hat bis heute, also der war gar nicht so teuer. Warum auch, ne? So viel passiert nicht. 20 Mille ungefähr hat er gekostet, US-Dollar. Hat bisher eingespielt 44.000. Also der ist nicht in der Gewinnspanne.
Also, 15 davon hat Mark Hamill bekommen.
Ja, bestimmt. Und da sind wir auch schon, ne? Beim Cast. Ey, der Cast ist geil. Du hast hier den Sohn von Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, hier, der hat auch Licorice Pizza und Saturday Night, hier, diesen Saturday Night-Filme damit gemacht, den sehe ich gerne. David Johnson, haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen.
Alien Romulus, ja, der ist so großartig in diesem Film, der trägt den wirklich auf seinen Schultern.
Muss ich auch sagen, der hat das richtig, richtig rausgehauen. Charlie Plummer kenne ich jetzt noch, der hat bei Moonfall mitgespielt und bei Spontaneous Zerplatzt, müsste auf Deutsch heißen. Richtig guter Film, kann ich schon mal empfehlen. Ben Wong, seit diesem Jahr einer meiner Lieblingsjungdarsteller, das ist Karate Kid, ne? Der spielt da mit. Der hat aber da so eine so Comic-Relief-Rolle mehr oder weniger, finde ich. Ja, Mark Hamill hast du schon erwähnt, er spielt den Major, der ist alles beaufsichtigt, nur es ist alles so militärstaatsmäßig. Dann haben wir noch hier den Jungen von Jojo Rabbit, war das, der Roman Griffiths Davis, der Curly spielt. Habe ich auch jetzt erst im Nachhinein gesehen. Und Judy Greer. Die kennt man aus den neuen Halloween-Dingern, aus den Halloween 2018.
Das ist die Mutter, Kills, ne?
Da ist die Mutter. Ich glaube, 30 über Nacht heißt der andere Film. Die hat tausend Filme gemacht. Ja, und eigentlich
in jeder Sitcom. Ja, ja. Die war in How I Met Your Mother dabei, die war in Big Bang Theory dabei, die war in jeglichen Sitcoms immer irgendwie bei. Ich glaube auch Two and a Half Men und so und sowas.
Und darum, der Cast ist schon ordentlich. Und da sind da viele jüngere Leute dabei, die man jetzt nicht aus so vielen kennt, wahrscheinlich aus Serien. Aber ich finde den Cast auch schon mal gut. Oder habt ihr am Schauspiel schon mal was auszusetzen?
Nö, gar nicht eigentlich. Das ist eigentlich das Positivste, was man über den Film sagen kann, tatsächlich.
Ja, ja.
Und er dauert 108 Minuten, ist also auch eigentlich gar nicht so lang von der Laufzeit. Ich fand ihn gefühlt wirklich länger. Für mich war es dabei zwischendrin auch ein Todesmarsch. weil die halt sehr viel reden, ne? Aber naja, kommen wir da ja auch noch zu.
Ja.
Und du wolltest jetzt gerne den Vergleich haben, ne? Dann fange ich doch erstmal mit dem ersten an, den wir auch schon benannt haben. Wir haben hier 50 Teilnehmer pro Bundesstaat. Im Buch sind es halt 100. Sind halt mehr Leute. Halt
verändert, genau, wird verändert, um halt ein bisschen besseren Fokus im Film zu haben, weil das irgendwie schwierig gewesen wäre.
Ja.
Das Tempo haben wir auch geändert. Wir haben es ein bisschen, wir lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Aufgrund, dass halt 4 Meilen pro Stunde anscheinend sehr unrealistisch sind für den Zuschauer.
Das hat sogar Stephen King zugegeben. Der wurde sogar gefragt, ob das in Ordnung ist. Und er hat gemeint, also er merkt schon selber, dass das ein bisschen arg schnell ist.
Aber was ist das so ein großer Unterschied? Das hat was gesagt, 4, noch was. Normal, 4,8
Kilometer und 6,4.
Ja, aber Normalschritt ist bei mir aber auch 6 bis 7
km/h. Ja, Normalschritt, wenn du nicht gerade 5 Tage durchlaufen musst.
Ja, okay, stimmt auch wieder. Und die eine Änderung, die ich halt gerne nicht gehabt hätte, ist, dass die Charaktere sind jetzt hier im Film Minimum 18, sollen sie zumindest sein, aber anfangs auch eine Szene halt mit dem Curly-Typen hier, der dann gefragt wird, der immer noch sehr jung aussieht und die alle noch witzeln, ja, 18. Ja, wenn du 18 bist und so. Und im Buch sind die halt so alle um die 13 bis höchstens 18, also wirklich Jugendliche. Und ich finde, das hätte dem Ding aber nochmal einen ordentlichen Schub gegeben, dass ihr denkt so, oh, wie abgefuckt muss denn dieses Szenario sein? Weil das sind erwachsene Männer, die sich freiwillig melden.
Aber find tatsächlich mal Schauspieler in dem Alter, die das so gut delivern können, wo du sagst, okay, der ganze Film ist eigentlich basiert nur auf eurem Schauspiel.
Ja. Aber das wäre halt dann krass.
Wobei der Junge von Adolescence hätte das geschafft.
Ja, Auch der Cast von It früher, die waren ja auch alle sehr jung noch bei den Filmen. Die haben ja auch damals gut abgeliefert. Das haben sie halt natürlich auch nicht gemacht, weil ethische Probleme, das sieht halt dann nicht so gut aus. Und wahrscheinlich auch beim Dreh gibt es halt natürlich auch Jugendgesetze, dass du halt da denen jetzt keinen Kopfschuss geben kannst und die stehen alle drumherum. Das versuchen sie immer zu vermeiden auch. Ja, wir haben ja auch schon gesagt, das sind weniger Teilnehmer, sprich, du hast aber auch weniger von den ganzen Nebenfiguren. Was im Buch hast du halt immer noch viel mehr von den Figuren. Du hast halt viel mehr Fleisch an allen dran.
Und sie haben tatsächlich mehrere Figuren zusammengemorpht, die dann für eine Figur im Film dann eben gemacht wurden.
Ja, okay. Ja,
teilweise auch, ich weiß nicht mehr von wem, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Der eine hatte noch eine Freundin, die ist Jung, die haben sie auch rausgenommen. Und auch halt, das wollen wir halt jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier in der Kurzkritik natürlich nicht spoilern. Das Ende haben sie auch komplett geändert.
Und die Motivation vom Hauptdarsteller. Also, kann man das sagen, was die Motivation von ihm ist?
Ja, das kommt sehr früh raus. Also, der Rückblick kommt genau. Schon nach nicht mal 30
Minuten. Ich glaube, die Motivation ist aber schon ein kleiner Spoiler, so ein bisschen.
Nein, ja, okay, aber das sind. Ja, wobei es geht. Also, ich war jetzt nicht mega erstaunt, dass er das jetzt vorhatte, weil. Aber gut. Darüber, der ist noch recht aktuell.
Der eine hat halt eine sehr persönliche Motivation und die anderen haben alle eher so, ich habe einen Wunsch, ich will dann, der andere hat gesagt, der eine will ja auch ein Buch schreiben über den, über den Marsch und dann sagen ganz, alle, ganz um wunderbar. Geld zu verdienen.
Oh, das mit dem Fuß, oh, ja, übel.
Oh Gott. Stimmt, dazu sollte man sagen, der Film ist ordentlich grafisch. Also die Gewaltszenen, die haben mich ein bisschen erstaunt, weil damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, ich auch nicht.
Das haben wir natürlich im Buch auch noch deutlich mehr. Ja, du hast halt, was ich für mich den größten Punkt finde, der mir am Film nicht so passt, du hast halt diesen inneren Monolog, diesen psychischen Zerfall selber von den Figuren. Beim Pan siehst du es im Film irgendwie auch, aber im Buch ist das viel härter aufgearbeitet. Da kriegst du halt die Texttafeln. Und da habe ich mir wirklich überlegt, wäre es nicht einfacher? Es gibt viele Filme, wo du halt eine Off-Stimme hast, ob die Figur am Ende des Films tot ist oder lebt, ist ja teilweise heutzutage auch egal. Ne? Es gibt ja viele Versionen. Und da hätten wir einfach machen können, du hast deine Hauptfigur, die hat einen inneren Monolog und dann erzählt sie aber auch so drüber, siehst halt die Leute marschieren im Bild und dann hörst halt seine Stimme und er erzählt so, boah, das war so fucking nervig und ich am liebsten würde ich mich jetzt selber umbringen. Hätte für mich viel besser funktioniert, als dass ich es versuchen zu zeigen, was aber halt, finde ich, nicht so klappt für seine Figur, für die Hauptfigur zumindest klappt das, finde ich, nicht so gut.
Ja, das ist halt tatsächlich ein inszenatorisches Meisterstück, wenn du das schaffst, ohne ein Voice-Over zu machen. Und ich halte den Regisseur nicht für inkompetent oder so, also wirklich gar nicht. Aber ich glaube, dafür brauchst du ein Feingefühl, das dieser Regisseur bisher noch nicht gezeigt hat.
Glaube ich nämlich auch. Schauplatz habe ich jetzt hier noch stehen bei mir. Du hast im Buch, hast du es alles eher so, ja, so waldig, so in der Region, wo alles Stephen King oder halt, er hat ja unter Pseudonym unter Bachmann da das Ding geschrieben, so im, was alles so in Maine eigentlich immer spielt, so regional. Und hier bei uns im Film haben wir es natürlich alles schön dick, big, USA-mäßig, damit wir auch natürlich die politische Botschaft und das dahinter steht, dass es für Mainstream schneller zu verstehen ist, ne, das ist ja auch klar.
Genau, und im Buch sind viel mehr Zuschauer dabei, die anfeuern und die nebendran stehen, was die halt total zermürbt, was man eben im Buch viel besser mitkriegt, weil das ist ja, glaube ich, wenn du nicht mehr kannst und ständig sind Leute um dich rum, das ist laut. Also das wird da, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr intensiviert und halt eben ein bisschen mit mehr Zuschauern gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, warum sie es bei dem Film nicht gemacht haben.
Ist auch irgendwie schade, weil es wird vorher noch groß gesagt, ja, ganz USA, guckt euch zu, Riesenspektakel. Und dann denkst du dir so, ja, steht mal ein Polizist, da steht mal da eine Frau, dann stehen auch in der Städte.
Da sitzt meine Familie am Tisch an der Seite.
Da ist halt nicht groß. Ich habe auch gedacht, dass es vielleicht mal so Truman Show-mäßig gezeigt wird, wie die Zuschauer eben darauf blicken und was das für Leute sind, die sich sowas angucken. Da ist der Film recht vage geblieben, was natürlich auch eine Stärke sein kann, weil man ja immer irgendwie eine Art und Weise im Kopf hat, welche Leute gucken sich denn sowas überhaupt an? Und dann kann man sich sozusagen immer seine Stereotypen selber reindenken.
Die haben ja generell in dieser Welt ja auch so eine andere Gewaltschwelle, ne? Da ist es ja alles eher irgendwie so gang und gäbe, sag ich mir irgendwie so, wenn die sich dafür melden und schon damit rechnen, dass sowas passiert. Also ich bin in den Film reingegangen, ich hatte keine Ahnung, wie das Buch von Stephen King ist. Ich habe mich einfach komplett überraschen lassen, als der Film losging. habe ich erst gedacht, die wissen überhaupt nicht, dass sie da erschossen werden. Und es ist für die eine super Überraschung. So habe ich mir das zumindest vorgestellt, weil ich mir nicht vorstellen könnte, wie man sich freiwillig für so etwas meldet, wenn man weiß, dass man im Prinzip erschossen wird. Ne? Und war dann halt überrascht, dass sie halt natürlich alle wissen, da erschossen zu werden.
Das ist das Squid Game Prinzip.
Also das Potenzielle, potenziell erschossen zu werden. Einer gewinnt ja. Und ja.
Ja, das, wie gesagt, das ist das Squid Game Prinzip, wo ich mir eigentlich dachte, daraus hätten wir viel mehr machen können, dass man zeigt, die sind wirklich so desperate, die sind wirklich so am Existenzminimum, dass sie sagen, okay, wir gehen das ein, weil wenn ich das nicht mache, dann verhungern wir zu Hause.
Ja.
Aber da wurde mal in einem Rückblick sozusagen das Zuhause von dem einen gezeigt und ich dachte mir auch nur, warum gehst du da weg? Also das scheint ja eigentlich alles schön zu sein. Also es kam nicht so richtig rüber, dass es so am Ende gerade ist, dass die so sozial am Hungertuch nagen, dass sie sowas eingehen, finde ich. Das hat man nicht gut genug etabliert.
Hat für mich vorne und hinten nicht richtig zusammengepasst. Deswegen habe ich mir halt zusammengereimt, dass die Gewaltschwelle oder das Gewaltempfinden in dieser Welt wohl sehr anders sein muss, weil für sie ist es vollkommen okay, dass wir da alle mitlaufen und dass wir halt dann im Prinzip erschossen werden irgendwie so, ne? Also und die Familien, die ziehen sich das da rein an der Seite, ne? Da saß ja auch mal eine Familie am Tisch so, dass das halt irgendwie so gang und gäbe da ist, so konnte ich mir das zumindest dann erklären, so einfach super abgestumpft.
Ja, wir werden ja auch reingeschmissen, also das ist nicht der erste Walk, also das wäre interessant, halt wie bei Hunger Games, was sie jetzt in den Prequels machen, wie fing das alles so an? Ist mal interessant, wenn das ein gut gemachter Film wäre, das nochmal eine Note an Hunger Games, an die Prequels. Und hier ist es ja auch mittendrin und ich nehme das ja schon an, darum fand ich es auch so komisch, dass die bei dem ersten Mord wirklich alle noch so erschrocken tun. Also da dachte ich jetzt, warum?
Ich glaube
aber, das ist eine Sache, wenn du weißt, dass es passiert, aber wenn es dir selber passiert, glaube ich, du hast es immer noch sozusagen mit diesem Wettkampfgedanken. Bist ja dann wieder so richtig, also wurde ich, das ist so ein Realitätscheck, der da kam, wo sie gemerkt haben, ja, fuck,
warte. Okay, das kann natürlich wirklich sein.
Als das passiert ist, als der Erste erschossen wurde, da habe ich mir eben auch gedacht, jetzt, was ist jetzt los? Wissen, also ich habe mir jetzt, wie gesagt, so erklären können, dass sie das nicht wissen und überrascht werden und dann habe ich überlegt, wie würde jetzt die Reaktion sein und die war halt super bescheiden, als ich mir gedacht, okay, sie sind offensichtlich nicht davon überrascht, dass das jetzt passiert ist. Naja,
wir wussten ja, was passiert, aber ich war auch davon überrascht, wie drastisch das gezeigt wurde.
Ja, das stimmt. Ich hätte gedacht, also im Off und so kommen da die Todesschüsse, ne? Also ein gebrochenes Bein hätte ich schon erwartet, oder dass irgendwie ja Folge Füße beblasen hat und sowas, ne?
Naja, das siehst du aber trotzdem, wie der eine auf seinem umgeknickten Stumpf läuft oder
und das hab ich erwartet.
Auf den Kopf geschossen wird und der aufplatzt. Das fand ich schon hart.
Ja. Ja, die Gewaltszenen, also diese drastischen Szenen, war eben das, was das Ganze so ein bisschen wieder rausgerissen hat. Ich schließe mich da Svens Meinung an. Also ich fand ihn zwischendurch auch wirklich langatmig, weil er durch die Dialoge lebt. Ne? Also es ist ja ein reiner Lauf- und Redefilm eigentlich, wenn nicht gerade zwischendurch dann mal diese schlimmen Sachen passieren. Und die Sagen, die gezeigt worden sind, die sind aber so durch Mark und Bein gegangen. So. Also auch noch nicht mal die nur die Gewaltszenen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an diese Szene mit diesem Fuß denke, wo der eine mit dem Buch, wo man kurz sieht, dass er umgeknickt ist und dann läuft er aber eine ganze Weile gechillt weiter, dann denkt man sich, okay, ist vielleicht doch gar nicht so schlimm gewesen. So, und dann läuft er auf diesem wirklich schlimmen, üblen Fuß und stumpf. Und man denkt sich so, oh Gott. Aber auch diese anderen Szenen, wie zum Beispiel, dass der eine Durchfall hatte die ganze Zeit, das war so schlimm. Und dass er dann dabei auch nur erschossen wurde, das ist so erniedrigend, wo man sich denkt, what the fuck.
In der Situation möchte ich auch nicht erschossen werden. Aber ich dachte mir auch so bei dem Moment, what the fuck, das sieht man.
Ja, also der hat so eine Drastik, was mich immer wieder rausgerissen hat, weswegen für mich halt einfach gut funktioniert hat. Halt einfach,
sagen wir das so. Stimmt auch, das hat für mich in dem Fall auch gut funktioniert, weil ich diese Grundidee, ich weiß jetzt nicht, ob ich finde nicht immer, bin ich immer d'accord damit, wie er es umgesetzt hat, aber diese Grundidee, dieses etwas ruhiger zu machen, das etwas langatmiger, so leicht meditativ, auch noch mit diesen schönen Landschaftsaufnahmen, die er wirklich hat, sich dann ab und zu immer so aus diesem Ding rauszureißen, so immer zu merken, okay, egal wie anstrengend das ist jetzt auch noch so die psychische Belastung, die dazu kommt. Und die Abstände, in denen du die Schüsse hörst, werden ja auch, je länger es geht, immer kleiner. Und ich finde, daraus hätte man noch ein bisschen mehr machen, inszenatorisch noch mehr machen können. dass du sozusagen auch irgendwann mal diesen Zusammenschnitt hast im Kopf, wie halt mehrere Leute dann so sterben, du dieses Pam, 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 was die Leute ja auch so zermürbt, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, ich bin halt der Nächste.
Ja, oder dass da dann die Regeln abgeändert werden so leicht, dass man sagt, ey, pass auf, es dauert uns jetzt zu lange hier. Ne? Es geht ja immer auch um ein Produkt, was überall ausgestrahlt wird, das sollen auch Leute gucken. Also das wäre ja das für uns das Logische heutzutage, wenn irgendwas langweilig wird, wird ein bisschen die Regel angeschoben. Wir machen bei LOL jetzt im Finale, alle dürfen jetzt Witze machen und die beiden müssen jetzt bis die erste lacht. So, 5 Minuten haben wir noch Zeit, das muss ballern. Ne? Die Leute wollen keine 2 Stunden gucken, wie da 2 Leute nicht lachen. Und da hätte man sagen können, ja, ihr müsst jetzt mindestens, keine Ahnung, 10 Meilen pro Stunde laufen. So, und der dann, als er zusammenfällt, was natürlich schneller gehen würde nach so langer Zeit, wird abgeknallt. Das ist so ein bisschen die Dringlichkeit, das fehlt dann irgendwie, weil dann dauert es doch lange, dann haben sich immer noch in Ruhe für das Tempo, was sie gehen und wie fertig sie waren, immer noch unterhalten über was ihnen wichtig ist und was dann passiert.
Also ich hätte, glaube ich, was weiß ich, so am Schluss zwischen den beiden letzten Panzern irgendwie so eine Schnur gespannt, wäre dann eben auf 10 km hochgegangen und jeder, der hinter der Schnur ist, zack, weg.
Ach so, hier, wie so, wo waren das? Ist das nicht auch bei Fortnite oder bei vielen Dingern so? Wo dann diese Welt verkleinert wird?
Ja, genau, so in die Richtung. Aber ja, ich finde, man hätte das jetzt gar nicht unbedingt großartig ändern müssen, aber ich finde, man hätte diese Intensität, was da passiert, so ein bisschen, weil ich mir ja auch nach dem 5. Tag dachte, jetzt mal ganz ehrlich, hätte dir das 5 Tage ausgehalten.
Ich glaube, wegen der Nahrung nicht. Also Getränke haben sie ja immer gekriegt, muss man dazu sagen. Sie konnten sich immer was zu trinken bestellen. Aber ich habe nicht mitgekriegt, dass einer auch was zu essen gekriegt hat. Ich glaube, das muss...
Doch, haben sie.
Auch?
Die haben diese komischen Päckchen da.
Genau, die konnten sie immer
nachfragen. Okay. Deswegen hat der eine bestimmt auch Durchfall gehabt. Dafür hätte ich davon nicht bestimmt auch Durchfall.
Aber es ist auch gemein, den Leuten sowas zu geben, was Durchfall macht.
Ja. Aber es gibt doch diesen Ultra-Soul, das sehe ich jetzt bei TikTok ganz oft, wo Leute wirklich immer so eine Strecke ablaufen müssen. Dann haben sie dementsprechend kurz Pause. Und das geht auch Tag über Nacht. Und da sind Leute teilweise bei 300 Kilometern oder sowas. Also die dann wirklich 30 Kilometer
machen. Ja, aber wenn die scheißen müssen, dann dürfen die wenigstens kurz mal in den Wald und können danach weitermachen. Die werden abgeknallt, wenn sie...
Und dürfen sich auch mal richtig abputzen.
Ja, so. Die hast aber auch diesen Drang, musst halt die Zeit einhalten. Ne? Und ich glaube, da gibt es Leute, die würden das schaffen, wenn sie nur gehen müssten. Weil da müssen sie ja wirklich auch joggen bei diesen Läufen und da nur gehen. Ich glaube, die würden dann 5 Tage gehen, würden die auch schaffen. Dann hört es aber auch auf. Und ich glaube, da ist der, was ich meinst, der psychische Druck ist, glaube ich, höher als dieser körperliche irgendwann.
Ey, aber ich weiß nicht, ich bin mal mit einem Kumpel letztes Jahr durch Stuttgart gelaufen. Wir haben am Tag 25.000 Schritte gemacht. Und wir sind ins Bett gefallen und uns haben beiden die Füße wehgetan. Also es lag nicht in meinem Alter, weil er war ungefähr 8 Jahre jünger als ich.
Ja.
Also Mitte 20 ist das hart.
Ja, also ich... Ist natürlich logisch, das ist ein Film und selbstverständlich ist das von vorne ein bisschen unrealistisch, aber auch so, weil sie müssten sich ja eigentlich die Füße komplett blutig laufen und zum Schluss zerfallen ja auch seine Schuhe, die er dann auch wegkickt, so eigentlich müsste das so wehtun, dass er läuft einfach straight weiter, also müsste eigentlich auch so Füße haben, eigentlich so wie der eine mit dem einen Fuß da, wenn die so zerfallen und so blutig sind, einfach, dass er da so schmerzfrei einfach ganz ohne Probleme dann so geht.
Adrenalin und Willenskraft kann bei manchen Menschen Dinge versetzen, Berge versetzen. Weil es gibt ja, glaube ich, auch jemand, der mal seine Beine verloren hat bei einem Unfall und tatsächlich auf seinen Stümpf nach Hause gelaufen ist. Der das irgendwie durch Schock oder irgendwas gar nicht so richtig realisiert hat, dass ihm jetzt eigentlich auch seine Beine fehlen.
Krass. Das ist krass. Okay, gut. Das ist ein Argument. Wow, okay.
Aber man kann es jetzt bei dem Film auch nicht voraussetzen, dass man sowas weiß, dass solche Dinge passieren. Das ist ja auch immer so schwierig.
Aber was ich lieber gesehen hätte, wäre nämlich, es gab schon Versuche für Verfilmung, nämlich 1980 von George R. Romero. Hätte ich richtig gern gesehen. Ne? Ich glaube, da wären einige auch auf ihren Stümpfen dann am Ende lang gelaufen.
Das wäre richtig witzig, wenn du sozusagen eine Wand an Zombies loslaufen lässt. Und wenn du langsamer bist, dann erwischen sie dich halt.
Ja, genau.
Das wäre bestimmt. Und 2000, ne, da gab es dann nochmal einen Versuch, wurde aber alles nie umgesetzt von Frank Darabont. Das wäre auch interessant.
Was hat der nochmal gemacht?
Der hat die Verurteilten
zum Beispiel. Ah, das wäre spannend gewesen, ja.
Und einmal gab es dann noch einen, gar nicht so lange her, 2018, André Ovredal sollte Regie übernehmen. Natürlich nicht geklappt, dann auch wegen Rechteproblemen und sowas. Aber da finde ich, das sind 3 interessante Regisseure, wo ich mir bei allen 3 vorstellen können. Wäre auf jeden Fall anders.
Was sind denn nach eurer Meinung die Stärken des Films? Bevor wir zu den Schwächen übergehen.
Also ich würde sagen, erst in erster Linie die Schauspieler, die das wirklich gut tragen. Naja, man muss auch sagen, der Film hat jetzt nicht. Okay, wir wollen bei den guten Sachen sein, ne? Die Grundidee finde ich
also irgendwie spannend. Also du kannst beides durchmischen.
Also ich finde die Grundidee spannend. Wir
können ja nacheinander sagen, wie wir ihn fanden.
Aber der war halt inszenatorisch jetzt nicht aufregend. Der hat ein paar schöne Bilder gezeigt, aber der hat halt immer wieder dieselbe Kameraeinstellung von vorne gezeigt oder von hinten. Da war keine das war nicht virtuos oder keine krassen Longshots, die von dem einen zum nächsten gegangen sind, um zu gucken, was machen die eigentlich alle. Da finde ich, hätte man wesentlich virtuoser dran gehen können. Aber er war auf irgendeine Weise für mich extrem immersiv. Und auch, dass es manchmal so ein bisschen zäh oder langsam war, hat mich nicht gestört, weil ich mich so ein bisschen in die Leute reinversetzt habe. Und da mich das auch angestrengt hat, wie es die angestrengt hat, hat das für mich tatsächlich gepasst und ich konnte das irgendwie als immersives Erlebnis abstempeln.
Ja.
Aber ich spoilere nichts, aber das Ende hat für mich alles zum Zusammenbrechen gebracht.
Ja, okay.
Okay, was fand ich gut? Anschließend ganz klar das Schauspiel. Es ist richtig gut. Also einzelne Darsteller rangen da richtig heraus und die werden auch noch eine richtig starke Zukunft haben, aber da war ich mir bei einigen vorher auch schon sicher. Ich fand Mark Hamill, obwohl man den nicht so oft sieht, als Antagonisten fand ich mal interessant.
Ne? Aber halt auch voll drüber, oder?
Ja, das war so ein bisschen comichaft. So, da, ja, der spielt halt diesen Major da. Aber ich würde ihn mal gerne in so einer richtigen Psycho-Rolle noch sehen. Ich glaube, der hat schon 2, 3 Filme da auch schon gemacht und sowas. Aber
ja, war mal der Joker, deswegen würde das ja gut passen.
Ja, sowas. Und natürlich, ja, da waren ein paar nette Bilder dabei, gerade diese drastischen Sachen auch, was wir auch erwähnt haben schon, mit den Füßen, wenn der eine sich da einschifft und so. Oder auch gerade der eine, ja, Ben Wang, seine Figur, wenn er so richtig am Abkacken ist, da sehe ich das schon, okay, der ist jetzt richtig im Arsch, der ist Fakt. Und das fand ich richtig interessant und gut. Und das war es auch für mich schon.
Ja, und die Drastik der Gewaltdarstellung, weil die dich wirklich kurz dich so ein bisschen geschockt rausgeholt haben aus diesem meditativen Walk.
Wie bei dir? Hast du positive Sachen?
Also wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet so richtig. Also ich wusste schon ungefähr, also Long Walk sagt der Titel ja schon. Ne? Aber ich bin einfach auf blauen Dunst reingegangen. Ich kannte den Roman von Stephen King jetzt nicht. Und dachte mir, okay, gut, ich gucke mir das jetzt einfach mal so an. Also was mir gut gefallen hat, ist dieses Zusammenspiel von Atmosphäre, also diese schönen Landschaften, dass die dann durch diese Landschaften laufen, war auch so dieses Miteinander, was sie eben haben mit diesen Gewaltszenen, mit diesen drastischen Szenen, was ich schon erwähnt habe. Dabei muss es ja auch nicht mehr unbedingt diese Gewaltszenen sein, sondern eben auch diese expliziten, krassen Darstellungen von jungen Männern, die Durchfall haben und dabei und einfach dabei erschossen werden. Das fand ich halt so einprägsam, so, das hat halt für mich irgendwie so, wow, den Effekt gehabt. Und was ich auch gut an dem Film finde, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das im Buch so ist, aber ich denke mal, dass es schon ungefähr so dasselbe ist, ist diese Kritik an Diktaturen, an diese Art von politischen Systemen, ist ja auch eine, ich sag mal, eine Erklärung, eine Liebeserklärung an das Entfalten, an das freie Ich-Sein, an das harmonische Leben und eben gegen diese Diktaturen. Das ist ja so das Statement des Films. Das mochte ich sehr gerne, dass das alles miteinander verflochten ist, also eine tiefe Botschaft hat. Dann hat man eben diese Szenen, die einen immer wieder rausreißen. Dann das mit diesem Idyllischen, was aber eigentlich auch eine richtig düstere Note eben hat. Ne? Ich habe mich aber auch gleichzeitig gefragt, das haben wir uns alle schon gefragt, warum man da freiwillig einfach mitmacht, warum das eben diesen Patriotismus unbedingt stärkt, wenn man da an diesem mitmacht, an diesem Long Walk. Da hätte ich mir auch, wie du schon gesagt hast, eher gewünscht, dass man da irgendwie einen krasseren Hintergrund hat, so dieses, ne, dass man eben so abgefuckt schon ist, dass man jetzt sagt, ja, jetzt ist mir eigentlich auch schon alles egal. Aber es sind ja eigentlich, ich sag mal, gut aufgestellte junge Männer gewesen. Einige haben halt natürlich Vergangenheit gehabt, die nicht so toll war, aber.
Also, ich glaube, bei ein paar Leuten war es schon klar, aber ich finde, gerade beim Hauptdarsteller hast du es einfach nicht gerafft, warum der das jetzt tut.
Ja, genau. Also, das war eben das.
Also, bei Johnsons Figur.
Noch,
ja.
Dann habe ich mich natürlich gefragt, also das ist vielleicht im Buch ein bisschen näher erklärt, aber warum es nur Männer sind. Da habe ich zum Beispiel ein kleines, also ich mag die Darsteller. Ich finde, die Schauspielleistung ist toll. Ich finde, die Charaktere sind gut getroffen. Also wir haben ja schon gesagt, einige sind vom Buch zusammengeschmolzen. Ich mochte einfach dieses Zusammenspiel von den Charakteren, dass dieser Fokus auch eben darauf liegt, was das für Menschen sind, wie die zusammenschweißen in der Truppe, was für Dynamiken da entstehen, wer zu wem hält, und das fand ich auch schön und interessant an dem Film. Aber ich habe mich gleichzeitig gefragt, warum sind es nur männliche Charaktere?
Ich glaube, weil das Buch kommt, glaube ich, von 76, ne? Und ich glaube, es spielt wirklich in den 50ern. Und in den 50ern hieß es ja immer noch, dass Frauen dann eben nach zu Hause bleiben und sich darum kümmern und dass also, die Männer halt arbeiten und das aufbauen. Und
ja, ja.
Das sind die, an die sozusagen appelliert wurde. Ich glaube, das ist die Erklärung.
Und sehr amerikanisch halt auch, ne? Also,
also nicht unsere Meinung, es ist nur das, was ich da so rauslese, wie, glaube ich, die Zeit halt in den 50ern war. Und das ist halt eine Zeit mit einem furchtbar schlimmen Frauenbild.
Ja, ja, alte Geschlechterrollenverteilung, ne? Also Frauen nach drinnen, Familie, um die Familien kümmern und so weiter. Und der Mann geht halt nach draußen und arbeitet und bringt das Geld quasi nach Hause. Also alte Geschlechterrollen, das spiegelt sich halt in dem Film so wieder, ne? Mhm. Genau, also das wird aber auch selbst im Film nicht erklärt. Ne? Also man nimmt halt hin, dass es alles Männer sind. Ich habe in die Runde immer geschaut und gehofft, dass es vielleicht doch irgendwo eine Frau gibt, die mit dabei ist oder so, aber war halt ein bisschen enttäuscht, dass es eben nicht der Fall ist. Aber es muss man sich selber ableiten. Das wird ja im Film auch nicht erklärt, warum das jetzt alles nur Männer sind. Ja, war halt eine Frage, die ich mir zwischendurch auch gestellt habe. Aber ich bin dann relativ auch schnell reingekommen. Das war Schießset. Also ich meine halt einfach...
Das war Schießset.
Das Schießset, ja, stimmt. Aber ich war halt relativ schnell drin, auch bei den Figuren und so. Und man neigt ja dazu, dann auch relativ schnell die Figuren zu verstehen, die Charakterzüge zu verstehen, so die Dynamik zu begreifen. Und das mochte ich eigentlich auch sehr gerne. Habe ich schon gesagt, dass es auch langatmig war zwischendurch? Ich glaube noch nicht, nee.
Mehrfach.
Also naja, dass es, wie gesagt, zwischendurch auch wirklich sehr langatmig war. Lebt ja eben nur durch die Dialoge, durch die Gespräche und durch die Gewaltszenen. Aber so wie du schon gesagt hast, Aswa, es ist so, als würde man halt mit ihm mitgehen. Ne? Mhm. Es passiert halt nichts Aufregendes. Das passiert bei denen ja auch nicht. Ne? Die laufen mal nur und quatschen die ganze Zeit. Und man ist halt die ganze Zeit beim Long Walk dabei. So, es ist halt dieses, ich bin halt dabei und ich leide jetzt mit diesen Figuren. Es passiert ja auch nichts anderes bei denen. Also, ja,
da passiert jetzt so gesehen, dieser psychische Verfall, den du im Buch durch innere Monologe eben erklärt bekommst, der fehlt halt da komplett. Und es ist ja immer Monologe, also so ein Voice-Over über Filme zu bringen, ist manchmal eine cheape Angelegenheit. Das ist sozusagen immer so dieses, okay, ich muss es reinbringen, weil es im Buch eben da extrem wichtig ist. Aber das ist halt immer schwierig. Deswegen weiß ich nicht, mit was man das hätte sonst noch füllen können. Aber es gab so eine Sache, kennt ihr das, wenn so ein ganz kleines Detail in einer Szene für euch irgendwie die Glaubwürdigkeit ein bisschen kaputt macht, weil der Film ja eigentlich ein sehr ernstes Thema hat?
Ja, was war deine Szene?
Es gibt eine Szene mit dem Major, der sowieso schon so cartoonmäßig unterwegs ist, ne? Der nachts,
voll überzogen
der und nachts bei jemandem vorbeikommt und er hat nachts immer noch seine dunkle Sonnenbrille auf. Und das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, du versuchst einfach eine ikonische Figur zu inszenieren, aber das ist ein Militär, der würde niemals bei der Dunkelheit, wenn er einen Einsatz hat, seine Sonnenbrille drauf machen. Das ist unprofessionell, das ist ein alter Mann, der über 70 ist, der sieht auch nichts mehr mit der Sonnenbrille bei Dunkelheit.
Er ist cool.
Vielleicht ist es einfach nur so ein, kennt ihr das? Vielleicht war er sowieso schon halb am Schlafen, da war es auch schon egal. Das ist wie diese Nummer, dass man sich auf eine Brille offene Augen drauf klebt.
Verstehe ich, aber nicht bei dem, was er gerade gemacht hat in dieser Szene.
Der kann das im Schlaf, also, der kann das doch im Schlaf.
Ja, genau.
Nee, das sind so Dinge,
wo ich Augen.
Der macht doch bei so einem Thema nicht so einen Comic-Bösewicht, der dann dadurch immer in so einer Szene noch mehr verstärkt wird, weil das... Ich konnte ihn in dem Moment nicht ernst nehmen. Das ist, wie gesagt, ein kleines Ding, aber ich finde, wenn jemand so Sonnenbrille nachts trägt als harter Major, dann merke ich so, ja, okay, du versuchst ein Abziehbild von mir, jemandem zu kreieren und nicht wirklich ein Militär, der halt unter so einem Regime führt, beziehungsweise er ist ja auch nur der Major, ist ja sicher nicht der Präsident oder sonst was, sondern er ist halt Teil dieser Maschinerie, präzise, bösartig und halt, ja.
Und
das hat es für mich
und zum Ende... Das Ende, weil du schon gesagt hast, das Ende fandst du nicht so gut. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das Ende überhaupt finden soll. Ich glaube, zum Vergleich bräuchte man dann vielleicht auch das Buch.
Sollen wir da vielleicht einen kleinen Spoiler-Part machen? Weil ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die sich den Podcast hier anhören, vielleicht auch gerne wissen wollen, was wir darüber denken. Also nur...
Ich würde sagen, wir machen es mal so. Jeder gibt jetzt erstmal die Sternebewertung ab, die er geben möchte. Und dann gehen wir in den Spoiler-Part.
Ich habe noch was ihr bedenken müsst vorher. Dann haue ich die beiden Fakten nämlich schnell auf den Tisch. Erstens, chronologische Dreharbeiten, ne? Damit man die Erschöpfung so besser sieht von den Darstellern. Sprich, es wurde alle wirklich am Stück nacheinander gedreht. Und jetzt kommt was, wo ich auch glaube, das war anstrengend. Die haben teilweise 15 Meilen pro Tag bei 40 Grad auf Beton zurückgelegt.
Leck mich am Arsch.
Und insgesamt ungefähr so 400 Meilen bei den Dreharbeiten, die Darsteller. Oh. Das ist schon ein bisschen nicht so wenig. Ich glaube, das ist schon auch ordentlich anstrengend.
Das war einfach eine Doku. Die haben draufgehalten und gefilmt.
Ja, genau.
Eigentlich, also so Longwalk ist ja theoretisch so wie unser Podcast, ne? Einfach, es geht ums Durchhalten, nur so Longwalk hat besseres Sounddesign und mehr Leichen.
Ja, genau.
Ja, komm, dann. So. Ja, eure Meinung, ne? Bin mal gespannt.
Der will von uns anfangen. Aswa, willst du anfangen?
Ich kann anfangen. Also, ich habe dem Film trotz diesen vielen Kritikpunkten 3,5 Sterne gegeben, weil er für mich so ein extrem immersives Gefühl hatte und ich über den Film nachgedacht habe. Und es muss schon was bedeuten, wenn ich über so einen Film nachdenke, der mich dann irgendwie nicht zu Hause loslässt. Deswegen kamen irgendwie diese 3,5 Sterne, weil ich die Schauspieler so gnadenlos gut fand, weil ich die Grundprämisse an sich mochte. Wie gesagt, da waren einige Fehler, die ich ja vorhin schon angesprochen habe, aber irgendwie konnte ich da mitgehen bis zum Schluss. Bis fast zum Schluss.
Nur 3,5.
Ja.
Okay. So, soll ich jetzt oder willst
du? Mach du mal kurz, ich muss nochmal verifizieren, auf welchem Punkt soll ich habe.
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, er hat mir im Großen und Ganzen schon gefallen. Also, ich glaube, meine ganzen Kritikpunkte habe ich schon genannt und was ich gut finde eben auch, ne? Ich nehme eine 3,5 bis 4 Sterne, weil er mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Ich fand halt diese Botschaft auch ganz wichtig, dass man halt Kritik einer Diktatur übt mit dem Film, das immer so mit eingeflochten ist. Ich fand diese Mischung aus, wir laufen ruhig in der Landschaft und wir erleben dann wieder, wie sich einige anfreunden, und wie so die Gruppendynamik ist, wir erleben die Charaktere und dann hast du wieder diese harten Szenen, die dich da rausreißen, aber die dich wirklich auch bis ins Mark erschüttern, also wie zum Beispiel mit dem Fuß, so I didn't see that coming, oder dass wieder einer auf die Straße scheißt und dabei erschossen wird, also das war auch so eine Szene, sodass er mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt hat und ich bin bei einer 3, 5 bis 4 Sterne, also wie gesagt, zwischendurch ein bisschen langatmig. Das Ende, das kann ich nicht so ganz einsortieren für mich tatsächlich. Also ich fand, das war schon irgendwo berechenbar. Aber ich weiß nicht, ich fand es so unoptimal, fand ich es eigentlich trotzdem nicht. Also bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß nicht ganz, was ich von dem Ende so eigentlich halten soll. Und einige Fragezeichen hat man natürlich während des Films, ne? Also das wird natürlich nicht geklärt, wie warum sind es nur Männer oder warum hat man jetzt diese krasse Motivation und wie wird die Gewalt in dieser Welt überhaupt bewertet? Weil wenn man sagt, ja, ich weiß, die werden da abgeknallt, ach cool, ich mach da trotzdem mit, dann ist es halt auch so ein Fragezeichen, das im Raum steht einfach. Aber wie gesagt, 3,5 bis 4 Sterne, weil er für mich dementsprechend die Wirkung auch gehabt hat.
Ja, ich konnte zwar jetzt nicht verifizieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe 2,5 von 5 gegeben. Aus den Gründen, die mir gefallen haben, habe ich ja schon alle genannt. Ja, dass es halt wirklich für mich sehr, sehr langatmig war, stimme ich definitiv zu. Und ja, das Ende fand ich halt wirklich, also ich habe schon vorausgesehen, dass welche Personen übrig bleiben, wusste man sehr schnell, was ja auch immer nicht schlimm sein muss.
Ja, auch das ist vorhersehbar, das stimmt.
Aber hier war sofort klar, welche von den 50 Leuten jetzt überhaupt drin vorkommen, welche nicht. Das hat man nach 30 Minuten des Films, wusste es okay, die meisten anderen, die werden einfach mal weggeballert und spielen jetzt gar keine Rolle. Und man sieht es auch bei der Schauspielerauswahl auch nach einer Zeit, wenn man schon ein paar Filme geguckt hat. Ja, dann fand ich den Antagonisten, fand ich halt schlecht. Also hätte ich gerne böser gehabt, ne? Wie wir schon gesagt haben, nicht so comichaft. Und mir fehlt halt komplett dieser psychische Verfall, dass er noch härter rausgekommen wäre. Darum fand ich das jetzt keine gute Adaption. Aber er ist immer noch sehenswert. Er hat halt auch schöne Bilder. Aber ist halt nicht mein Film geworden. Ich habe noch zweites Mal versucht zu gucken. Ich bin beim zweiten Mal ein bisschen weggepennt. Und das heißt für mich dann schon, nee, so gut war, fand ich dann alles nicht. Also hält mich nicht bei der Stange. Was schade ist.
Je mehr ich über das Ende nachdenke, desto eher würde ich auch eher auf eine 3 statt eine 3,5 tendieren. Aber da können wir ja gleich drüber reden.
Ich glaube, es gibt ja andere Filme, die es ähnlich thematisch sind. Ne? Running Man, Battle Royale, Hunger Games haben wir schon genannt.
Ja, stimmt.
Da finde ich es deutlich interessanter ausgespielt. Halt. Oder Plattform.
Ja, ich überlege eben auch, ob ich auf 3,5 dann zurückgehe. Aber ich habe ja gesagt 3,5 bis 4, also 3,5 wird wahrscheinlich meine Bewertung dann. Na, ich bin bei einer 3,5.
Ah, jetzt. 3,5. Jetzt seid mal heiß auf den Spoiler-Part, Leute.
So, Achtung, Spoiler-Part. Genau. Und los geht's. Wir spoilern jetzt auch das Ende und alles, was dazugehört. Also Spoiler.
Okay, also. Das Ende im Film. Wir sehen, wie heißt der nochmal?
Garrity? Du hast Garrity und du hast McFreeze. Also David Johnson ist McFreeze und Cooper ist Garrity.
Also genau, man sieht erstmal die Motivation von Garrity, die ist eine ganz andere im Buch, weil da geht es tatsächlich um dieses Existenzielle, dass er eben seine Familie versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten, also weil die auch wirklich am Existenzminimum sind, kurz vorm Sterben sind oder alles zu verlieren und er möchte sich da halt anmelden, damit er für seine Familie irgendwie Geld bekommt, damit die weiter überleben können. Im Film hat er aber eine persönliche Rache gegen diesen Major vor, der seinen Vater umgebracht hat, der Musik zeigt, die verboten ist in dieser Welt, was so ein bisschen so ein Equilibrium-Touch gebracht hat. So mit gewisse Musik oder Kunst muss halt irgendwie zurückgenommen werden. Und McReeves, der sein Freund wird, zeigt ihm aber nach und nach, dass es vielleicht nicht gut ist, an seiner Rache hängen zu bleiben, sondern dass man was damit anstellen kann, dass er dieses Geld gewinnen will, um was Gutes damit zu machen. Und er schafft es, ihn so weit zu überzeugen, dass es wirklich mehr bringt, was Gutes damit zu machen, dass er sich zurückfallen lässt und für McReeves stirbt. Was macht McReeves? Er wünscht sich eine Knarre, damit er den Major umbringen kann. Und ich finde, was zum Teufel war das? Er hat ihm erklärt, warum er ihn... Also, er hat ihn extra gewinnen lassen, damit er was Gutes damit tut. Weil für den Outcome hätte er den anderen auch gewinnen lassen können. Also das ist ja total behämmert. Und im Buch ist es aber so, dass McReeves am Ende der Straße einen Typen in Schwarz gekleidet sieht, der ganz mysteriös dasteht. Und der Major geht hin und möchte ihm gratulieren und er ignoriert den Major und läuft auf diesen Mann zu. Und dann ist das Buch fertig.
Er glaubt ja, dass er nicht gewonnen hat, weil da noch einer am Horizont ist, der doch den Marsch weitergeht. Weil er psychisch komplett durch ist.
Es wird aber nicht erklärt, was danach passiert, was er mit dem Geld anfängt, ob er irgendwie auch noch stirbt oder so. Es wird komplett offen gelassen, weil sicherlich Stephen King mal wieder keine Ahnung hatte, wie er seine Geschichte beenden sollte, wie so oft. Aber das fand ich trotzdem irgendwie spannender. Das war irgendwie mysteriöser und es war nicht so dämlich. Also ich fand das echt dämlich, dieses Ende.
Ja, okay. Also ich kann es, wie gesagt, nach wie vor nicht richtig einsortieren. Ich weiß nicht, ob ich... Also ich fand, man hat es schon irgendwie vorhersehen können irgendwie, weil es auch Gesprächsthema war und weil es so aufgebauscht wurde, wo man denkt, ja, okay. Dann auf der einen Seite habe ich mich im Kinosessel diesmal aber einfach nur berieseln lassen, weil ich, wie gesagt, keine Ahnung hatte und das Buch vorher nicht kannte. Deswegen, ich kann das Ende schlecht einsortieren. Es ist vorhersehbar für mich schon irgendwie. Es ist auf der einen Seite nicht besonders elegant gemacht, weil du schon das gesagt hast. Aber auf der einen anderen Seite, ich weiß auch nicht, was für ein Ende hätte man sich dann eher vorgestellt. Das im Buch wahrscheinlich denn eher, oder?
Also ich weiß nicht. Ich hätte es einfach besser gefunden, zum Beispiel, wenn du jetzt ein klassisches Ende genommen hättest, das halt einfach total fertig ist und dass alle ihm zujubeln und er vielleicht zusammenbricht und, keine Ahnung, realisiert, was gerade passiert ist und dann machst du einen Cut. Aber dadurch, dass er den Major erschießt, tritt er quasi auf das Opfer seines Freundes, das er für ihn gemacht hat. Und das passt auch nicht zu McReeves Charakter, überhaupt nicht. Der wusste, worauf er sich eingelassen hat. Und das fand ich nicht gut. Und wie gesagt, das war für mich ein Bruch. Das war einfach nur so ein klassisches 90s Hollywood-Ende. Der Böse muss jetzt noch mal dran glauben. Weil man kann ja den Bösen nicht weiterleben lassen bei so einer Geschichte. Und ich finde, das ist aber nicht die Grundaussage der ganzen Sache, weil der Major ist nur ein Teil dieser Maschinerie. Wenn du den tötest, dann kommt jemand hinterher und der genauso, oder wenn nicht sogar schlimmer ist. Also du hast nichts an diesem ganzen Ding verändert.
Ja, gar nichts. Und darum war McReeves Idee in dem Film so, ey, wer was Gutes tut. Und das wäre auch ein Happy End, wenn man es so nimmt.
Ne? Von mir aus macht es oder so. Mach ein Happy End, wo du einen kurzen Zusammenschnitt siehst, wie er halt irgendwas damit anstellt, einen Kindergarten aufbaut oder sonst irgendwas oder irgendwie versucht, den Leuten aus seinem Ort zu helfen oder irgendwas. Ja. Das hätte für mich die Message einfach irgendwie besser gemacht und hat einfach
ja, stimmt.
dieses Opfer, das er gebracht hat, nicht so entehrt.
Ich habe das Gefühl, durch unser Gespräch verstehe ich den Film irgendwie ein bisschen besser oder beziehungsweise komme ich mehr an den Kern des Films so. Ja, es stimmt schon, was du gesagt hast, auf jeden Fall, ja. Sven, deine Meinung zum Ende?
Ja, ich finde es dumm.
Ende, gut. Damit
ich finde es dumm. Ich habe ja schon gesagt, ich finde das im Buch mit dem psychischen Zerfall finde ich deutlich besser. Und Asfa hat das Ende ja vom Buch gerade auch erklärt oder erzählt. Ey, finde ich viel spannender. Und gerade, ey, es ist immer noch eine Stephen-King-Verfilmung, die trotzdem in so ein düsteres Ding reinballert. Ist halt kein Horror richtig, aber trotzdem sowas Mysteriöses am Ende finde ich halt deutlich besser, als dass die eine Figur sogar seine eigenen Sachen nicht nur hinterfragt, sondern einfach hintergeht, obwohl er dem anderen die ganze Zeit erzählt, ey, mach doch damit was viel Besseres, komm, das andere lohnt sich doch gar nicht. Und da macht er das Gleiche trotzdem und es gibt gar keinen Grund, warum er es macht. Natürlich hat er wahrscheinlich ein bisschen Mitleid mit dem, gebe ich ihm, ne, sind Buddies geworden bei den paar Kilometern, aber dadurch seine ganze Philosophie und der Grund, warum er überhaupt bei sowas teilnimmt, wo er genau weiß, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich hier nicht lebend rauskomme, teilnehme.
Ja.
Ist dumm dann.
Und bei dem Stephen King
Ende? Vielleicht. Sorry. Vielleicht hat er aber auch so gedacht, ne, also wenn ich jetzt den Major erschieße, dann endet diese Diktatur, dieses System und dann ist es gut für alle, so nach dem Motto. Also tue ich im Prinzip das, was ich sonst auch getan hätte, was gut ist.
Aber hat Asfa ja gesagt, das ist zu kurz.
Nicht drüber nachgedacht. Und ich finde auch gerade das Ende, das Stephen King genommen hat, war ja eigentlich total genial, weil wenn du merkst, der Typ ist so am Ende, der ist psychisch so gebrochen, dann merkst du ja, dass er bei was mitgemacht hat, egal wie viel Geld er kriegt, egal was er sich wünscht, das, was er da verloren hat, kann er mit diesem Geld nicht wieder zurückbekommen.
Es gibt keine
Gewinner. Das ist ja die Krux an der Sache. Es gibt keine Gewinner dabei.
Ja, das kommt im Film gar nicht so richtig rüber, ne? Das wirkt alles so leicht irgendwie so. Da werden zwei Leute erschossen, die sind auch schockiert und die verlieren Leute, aber irgendwie wirkt alles so.
Ich bin halt müde nach meinem Marsch, ja, so nach dem Motto.
Ja. Ja, das stimmt schon, ne?
Aber Filme, die ein besseres Ende haben von Stephen King, haben wir uns natürlich auch gedacht. Unsere drei Top-King-Verfilmungen. Wollen wir die mal rausballern?
Oh, war ja.
Ganz kurz durchrushen.
Wer will von euch anfangen?
Ladies first, komm.
Ja.
Oh, wei. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Das ist jetzt das eiskalte Wasser geworfen. Also, ich bin eher auf der Horrorschiene natürlich. Also, es ist vieles von ihm natürlich. Aber es gibt ja auch einige, die eben nicht so sehr in diese Horrorschiene hineingehen. Ich bin natürlich auf der Horrorschiene bei ihm. Und bei den Sachen, die ich gesehen habe, würde ich jetzt mal sagen, am meisten mag ich, schwierig, also es ist bei mir It, It Chapter 2, The Shining und Carrie. Ganz schwierig, weiß ich nicht genau, wie ich die ranken soll. Es ist auch teilweise ein bisschen her, dass ich die gesehen habe. Ja, das sind jetzt erstmal so meine, die ich jetzt rausnehmen würde, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welchen ich jetzt auf Platz 1 setzen würde und welchen 2, 3, keine Ahnung gerade. Also das sind erstmal die ich wählen würde.
Aber mit It hast du schon mal den kommerziell erfolgreichsten von ihm. Das ist doch schon mal.
Und auch kommerziell erfolgreichsten.
Ja, die sind bei mir auf jeden Fall auch weiter vorne. Also ich würde sagen,
auch der zweite? It
und der ist nicht ganz so gut, aber er hat mir trotzdem ganz gut gefallen, muss ich sagen. Okay. Also schwierig. Also It ist auf jeden Fall auf Platz 1. Ich glaube, danach würde ich wahrscheinlich Shining und Carrie nehmen. Auf Platz 3 vielleicht It Chapter 2. Ah, das ist mein Ranking, so.
Okay. Willst du zuerst?
Ich kann schnell rausballern. Auf dem Platz 3 habe ich Friedhof der Kuscheltiere von 89, das Original. Das hat mich als Kind so verstört. Mein Vater hat mir mit denen geguckt.
Ja, das gibt's auch noch. Ja. Ah, siehste Mensch.
Und da gibt's, wo die Schwester, die ist ja erkrankt und dann ist sie so ganz, der Körper ist so ganz deformiert und so. Oh, ganz schlimme Albträume von gehabt als Kind. Ganz schlimmes Ding. Ich gucke den heute immer noch gerne. Der ist halt heutzutage ein bisschen cheesy. Ne? Das Schauspiel ist jetzt auch nicht so auf dem Niveau, wo wir sagen, das ist super. Dann auf 2, für mich ganz klar geiler Klassiker, Misery von 1990. Liebe ich, ne? Mit Cassie Bates. Optimal, kann ich immer wieder gucken, gerade so zu Weihnachten rum, wenn es auch hier ein bisschen, wenn mal Schnee liegen würde, kommt der richtig gut. Und auf dem ersten gar kein Horror, komischerweise. Da habe ich die Verurteilten von 94. Vorhin noch drüber gesprochen, von Darabont. Bond. Ah. Ist ein Film, ist ein easy pick, ne? IMDb, Top 1 wahrscheinlich immer
Film,
noch.
Ja,
ne?
Wollte ich gerade sagen.
Aber den kann man halt auch wirklich irgendwie immer gucken. Ne? Der ist immer unterhaltsam. Das ist halt wirklich so, das ist so ein Kino-Kinofilm. Und der ist bei mir auf der 1.
Ich habe tatsächlich nur einen Film in meinem Ranking, den ihr noch nicht genommen habt. Weil bei Platz 3 wäre bei mir auch Misery gewesen. Der weil ich den halt
Turm.
Nee, Misery fand ich wahnsinnig gut. Kathy Bates ist eine Wucht in diesem Film. Und er ist auch so fies. Also die Szene, mit, wo ihm der Fuß gebrochen wird, das ist so übel, da kann ich heute nicht mehr hingucken. Dann natürlich sein das Meisterwerk von Stanley Kubrick, das Stephen King überhaupt nicht leiden kann. The Shining, aber The Shining ist halt einfach so ein geiler Film. Also ist mir vollkommen egal. Mm. Der ist nicht wie das Buch. Ich habe da mal reingelesen. Das sind gravierende Unterschiede drin. Aber es ist halt ein geiler, geiler Film an sich. Und Platz 1 ist auch kein Horrorfilm. Es ist für mich Stand By Me.
Oh, der ist auch
einer
schön.
Einer der besten Coming-of-Age-Filme aller Zeiten. So ein Film, der mir das Gefühl gegeben hat, wie war das noch damals, als wir als Jugendliche oder Kinder gesagt haben, das war der Sommer unseres Lebens. Ein Film, bei dem du den Staub unter deinen Fingernägeln schmecken oder riechen kannst. Also so ein Film, der dir wirklich dieses Gefühl gibt, wenn man so abends nach Hause kommt, nach so einem langen Tag mit seinen Freunden, man war im Schwimmbad, man ist nach Hause gelaufen von dem einen Ort zum nächsten, man hat so diese sonnengegerbte Haut und genau dieses Gefühl. Und irgendwie habe ich gedacht, solche Gefühle sind auch ein bisschen der Wunsch, Kinder zu haben, dass man denen das irgendwann mal weiterbringen kann, so dieses, das ist der Sommer unseres Lebensgefühl. Deswegen ist es für mich Stand By Me.
Jetzt muss ich den nochmal gucken.
Der ist großartig. Wenn man älter und erwachsen ist, dann macht er extrem nostalgisch. Da hat man eine ganz schöne Melancholie beim Schauen.
Ich mag halt die Wettess-Szene da, die finde ich ein bisschen eklig.
Die ist mir auch gerade eben in den Kopf gekommen, aber da gibt es ja so viele andere gute Sachen. Ja. Also, tolle Performance von River Phoenix damals und auch von Kiefer Sutherland als Bully.
Da haben wir auch junge Darsteller, ne? Wo wir vorhin hatten, die wer sollte denn die jungen Kinder spielen in dem Film?
Will Wheaton war ja auch noch dabei, den wir jetzt aus Big Bang Theory und davor aus Star Trek gekannt haben.
Also ich habe It auf Platz 1 gesetzt, weil ich das Remake gelungen finde. Also ich finde, die Figuren sind für mich gut dargestellt und ich finde diese düstere Charakter von It, generell von allem, kommt ja viel besser raus als beim Original, finde ich.
Also den ersten finde ich auch richtig gut. Also der ist ein richtiges Atmosphäre-Monster.
Genau, also das mag ich sehr gerne annehmen. Dann Shining sowieso, also die gesamte Atmosphäre, auch dass es auf diesem Hotel beruht, was wir schon sehr oft in unseren Folgen hatten, was ich jetzt nicht nochmal wiederhole. Aber mag ich auch sehr gerne. Und Carrie, ja, finde ich auch große Klasse. Ich mag die Story von ihr halt gleichzeitig dramatisch,
Carrie,
schockierend. Der alte Carrie. Mhm. Der alte Carrie. Ich rede hier vom Original, das habe ich gar nicht gesagt. Das ist das Original Carrie. Ja, also die Story von ihr alleine. Und also sie ist ja eine Außenseiterin, sie wird die ganze Zeit geärgert, ne? Hat aber auch gleichzeitig diese Kräfte, die sie nicht richtig weiß, wie einzusetzen. Und nachher wendet sich alles gegen sie, obwohl sie eigentlich auch nur Opfer des Systems ist. Ne? Sie wurde ja auch von der Mutter dementsprechend behandelt und so weiter und von den Klassenkameraden und so weiter. Diese Tragik hinter dieser Geschichte.
Und die Mutter, diese Mutter ist so furchtbar.
Ja, die Tragik hinter der Geschichte mag ich sehr gerne bei Carrie. Auch gepaart mit diesen übernatürlichen Kräften, die sie dann hat, so finde ich eine schöne Mischung. Und It Chapter 2, auch wenn er schlechter ist als der erste Teil, mag ich ihn trotzdem einfach gerne. Also deswegen ist er bei mir auf Platz 3 gelandet einfach.
Ich rate dir, lies oder hör mal über als Audiobook das Buch. Das ist wirklich, das ist großartig. Mm. Bei der verweben die quasi Teil 1 und Teil 2 sind ja so übereinander gelappt. Also du siehst tatsächlich, einmal reden sie über die Sachen, die sie damals erlebt haben. Dann gibt es ein Flashback, was damals passiert ist. Und so wird der Film das Buch aufgebaut. Großartig.
Kommt nicht die Serie jetzt raus oder kam die vor kurzem?
Stimmt, jetzt kommt Welcome to Derry, kommt raus, ja.
Aber was mich gerade wundert, keiner von uns hat The Green Mile in der Liste drin, weil ich hier gerade diese anderen Dinge.
Ja, stimmt.
Der ist eigentlich auch
ich finde den super, aber der ist halt auch saukitschig.
Ja, klar.
Aber der ist gut, der ist sehr gut, kann man nicht sagen. Ich habe auch überlegt, den vielleicht reinzunehmen, aber der hat mich nicht so stark gekickt wie die anderen.
Zimmer 1408, haben wir eine schöne Folge zugemacht.
Ja, stimmt, den haben wir auch
besprochen. Hattet ihr auch darüber geredet, dass er zwei verschiedene Enden hat?
Ja, bestimmt.
Ja, es gibt mehrere Versionen, ja, haben wir auch drüber gesprochen, ja. Mensch, Sven, wie lang ist das denn schon her?
Das ist ersten, krass. Einer der ersten Folgen, die wir zusammen gemacht haben, glaube ich.
Ja, man denkt halt einfach, oh ja, wir machen einen Podcast und so, und dann auf einmal redest du über die eine Folge und denkst so, das war vor 2 Jahren.
Mhm. Da war halt auch,
da war ich noch ein ganz anderer Mensch.
Da war halt auch interessant, ja, genau, dass wir diesen Raum nachgebaut haben, wo das Wasser und so reinläuft. Das ja, einer fand ja, ich das Making-of-Zeug, fand ich jetzt nicht besser als im Film, aber auch sehr interessant auf jeden Fall.
Das fand ich auch gelungen. Mhm. Das ist auch für mich ein sehr unterschätzter, finde ich, das ist ein sehr unterschätzter Stephen King.
Den also gab es umsonst in der TV-Spielfilm.
Stimmt, da habe ich den sogar das erste Mal gesehen. Ja, richtig.
Und was euch beide wundern wird, ich habe den Namen genannt, ich sehe es nämlich gerade, der ist auf kommerziell erfolgreich auf Nummer 5 mit 110, 120 Millionen, ist immer noch der dunkle Turm, ne? Und das ist,
so ein
den hassen alle, den hassen irgendwie alle. Ich habe ihn noch nicht geguckt.
Ich hab den mal für 99 Cent kaufen können auf Prime und das ist eine der schlechtesten Investitionen von 99 Cent, die ich jemals getätigt habe.
Oh wei. Ja. Ich würde sagen, wir sind dann durch, im wahrsten Sinne des Wortes,
ja, oder? Ja, haben wir gut gemacht.
Das, was ihr loswerden möchtet. Ich möchte noch kurz hinzufügen, ich bin dann auf eine 3,5 bin ich doch geblieben jetzt dann. Das ist wahrscheinlich die beste Bewertung in dieser Episode. Ja.
Ja, aber das passt doch. Also je mehr man den Film zerdenkt, desto mehr zerpflückt er sich. Aber er ist halt trotzdem gut genug darüber, dass man drüber nachdenken kann, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall. Also 3,5 verdient. Ich würde gerade sagen, ich habe andere Filme, die deutlich schlechter sind, aber auch bei einer 3 so bewertet. Deswegen, vielleicht bin ich manchmal immer so ein bisschen zu nett, aber deswegen bleibt er bei mir jetzt auch mal 3,5. Sonst ist das alles nicht mehr verhältnismäßig bei mir. So.
Ist kein Verhältnis, junge Frau, was sie da machen, ne?
Ja, genau. Ich habe kein Verhältnis, weißt du? Genau. So. Ich würde sagen, wir können auch schon mal anteasern, über was wir in unserer nächsten Episode reden werden. Das haben wir eigentlich schon gemacht, aber
Chlamydien?
Ja.
Ja.
Weil wir das Thema Verhältnis hatten, oder
Teil
was?
Teil 1, 2 und 3.
Genau, Chlamydien Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Wir ändern jetzt unseren Schwerpunkt und sind jetzt beim Thema Bildungsauftrag Geschlechtskrankheiten gelandet. Nein, wir haben natürlich wieder den lieben Till als Gast und werden über das erste Omen sprechen. Und im Faktencheck wird es dann höchstwahrscheinlich um satanische Sekten gehen.
Genau, es geht um Sekten und nicht die Mehrzahl von Omas. Sorry.
Ja, okay. Schön. Der Pizza mir jetzt gerade so ein bisschen. Das Schlimme ist, ich denke da immer noch gerade drüber nach. Das ist das Schlimme gerade. Wir reden über. Was? Sorry, du musst
die Ist nicht die Mehrzahl von Oma, Omen? Spaß.
Ah! Ja, ich war schon bei den Sekten gerade. Ich so, was? Ist doch irgendwie mit Kirche.
Bei mir hat es echt jetzt gedauert, weil ich auch leicht müde bin und leicht krank.
Der war auch richtig scheiße. Also bitte denkt nicht so.
Ja, der war richtig scheiße. Das ist
so ein kurzes. Also, ja. Wenn die Leute jetzt noch nicht Schluss gemacht haben, dann würde ich sagen, machen sie jetzt Schluss, oder?
Ja, genau.
Also sagen wir beim Ende einfach ein ganz nettes Om oder machen wir das in der nächsten Folge?
Machen wir
nächste
Folge.
Wir reden in der nächsten Episode über die ersten Omas oder was? So ein Quatsch. Oh Gott. Ja, okay. Dann bin ich schon auf die Witze in der nächsten Episode gespannt und ich würde sagen, wir hören uns dann bei The First Omen.
Bis dann.
Ciao.
Reingehauen. Dann marschieren wir mal ab.